Der Text für den heutigen Sonntag kommt aus Epheser Kapitel 6 und wir beschäftigen uns mit der Waffenrüstung des Christen. Im Laufe meiner Lebenszeit kam es in verschiedenen Abständen immer wieder zu unterschiedlichen Betonungen und Aufschweifungen christlicher Lehren. Und diese Betonungen kamen und verschwanden dann auch immer wieder. Sie kamen und gingen und einiges davon ist auch geblieben. Und es ist gut, dass einige davon verblassen und jetzt auch völlig verschwunden sind. So wie zum Beispiel die Auswüchse des Toronto-Segens einer neokarismatischen Gruppierung, der sogenannten Toronto Airport Christian Fellowship. Ähnliche Bewegungen wie diese oder auch andere Betonungen der Besucherfreundlichkeit, so wie Willow Creek, machen für eine Zeit Schlagzeilen und dann flauen sie wieder ab. Und das ist gut so. Es gibt andere Dinge, die in Erscheinung getreten sind und sich regelrecht festsetzen wollten. Manche von ihnen existierten eine ganze Weile, bevor sie aussterben. Eines dieser Dinge könnte man vielleicht als eine Art historischen Quietismus bezeichnen. Das ist eine Bezeichnung, die die Haltung der Quäker zum geistlichen Leben definiert. Das heißt, man musste sich gewissermaßen ergeben. Das war ihre Sprache. Sie verwendeten Ausdrücke wie es dem Herrn übergeben und lass ihn es tun. Oder einer ihrer berühmtesten Sprüche ist, lass los und lass Gott. Höre auf zu kämpfen. Höre auf, dich zu bemühen. Verweile und ruhe. Und all dieser Art von zahmer und ruhiger Sprache begegnete mir oft in meiner Jugendzeit. Je nachdem, in welchen Kreisen ich mich gerade befand. Diese Leute sagten laut eines Autors, es sei wie ein Mann in einem Zimmer. Draußen herrscht heller Sonnenschein, aber das Zimmer ist dunkel, weil die Rollos heruntergelassen sind. Und der Mann tastet in der Dunkelheit herum. Er braucht lediglich die Rollos zu öffnen, dann wird das Licht auf ihn einströmen. Und das ist diese quietistische, diese stille, ruhige Sicht. Sie fasste in England und Amerika in einer Bewegung Fuß, die sich die Keswick-Bewegung nannte. Keswick geschrieben. Die Keswick-Bewegung war solch eine Art von Bewegung, das eigene Ich abzulegen, Selbstkreuzigung. Es gibt eine Reihe Bücher darüber. Ich denke, der Gründer der Fackelträger, Ian Thomas, ja, der hat auch in diese Richtung geschrieben. Und der Gedanke dahinter besagt, wenn jemand ein erfolgreiches christliches Leben führen möchte, muss er sich einfach Gott ergeben und gehen lassen. Sie sagten Sachen wie Heiligkeit kommt durch Glaube in Jesus, nicht durch eigene Anstrengung. Wir tun unseren Teil, indem wir uns einfach ergeben und gehen lassen. Gott gibt uns die Kraft, nicht ich, sondern Christus muss es tun. Nun, ein weiteres berühmtes Buch in dieser Richtung war Das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens von Hannah Smith. Dieses Buch ist heutzutage weitgehend verschwunden, aber hier und da taucht es schon mal wieder auf. Aber auch diese Bewegung ist fast ausgestorben, obwohl ich es unlängst wieder gehört habe in einem bestimmten Kreis und Zusammenhang. Die biblische Haltung zum geistlichen Leben ist keineswegs zahm oder sanft oder sachte. Sie fordert euch nicht dazu auf, euch zu ergeben, euch zu rückzulehnen und auszuruhen, zu verweilen und auch das Gefühl zu pflegen, dass ihr für nichts außer einer Art von Selbstaufgabe verantwortlich seid. Das ist in Wirklichkeit wirklich, das ist das Gegenteil dessen, was die Schrift lehrt. Besonders was wir in dem Abschnitt vor uns lernen, der besagt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vers 10 im Epheserbrief heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. In Hebräer 12 lesen wir, dass das christliche Leben ein Wettrennen, ein Rennen ist. In 1. Korinther 9 lesen wir, dass unser christliches Leben ein Boxkampf ist. Und in Epheser 6 lesen wir, dass das christliche Leben ein Krieg ist. In Titus 3, Vers 8 werden wir aufgefordert, uns für unsere Taten einzusetzen. Wir sollen sogar das sehr eifrig tun. Jakobus und Petrus sagen uns, wir sollen unserem Feind, den Teufel, widerstehen, sollen nüchtern und wir sollen wachsam sein. Und in 1. Korinther 9 werden wir durch das Vorbild von Paulus aufgefordert, unseren Körper zu beherrschen. In der Epistel an die Epheser werden wir hier in Kapitel 5, Vers 15 aufgefordert, mit Sorgfalt zu wandeln. In Epheser 3, 14 sollen wir auf das Ziel zu jagen. In 2. Korinther 7, 1 forderte Paulus uns auf, uns zu reinigen von aller Befleckung des Fleisches zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Petrus sagt uns im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 4, dass Gott uns zwar überaus große und kostbare Verheißungen gegeben hat, wir jedoch allen Eifer daran setzen und in unserem Glauben die Tugend darreichen müssen, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe. Petrus erinnert uns daran, dass wir eifrig sein müssen, weil wir nicht wissen, wie lange wir hier noch sein werden. In seiner ersten Epistel sagt er in Kapitel 1, und wir kennen das gut, darum und gürtet die Lenden eurer Gesinnung. Vers 13, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi, und das als gehorsame Kinder. Wir werden zum Gehorsam aufgefordert. In Philipper 2, Vers 12 lesen wir, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Gott hat sie euch gegeben, verwirklicht sie, macht sie demonstrativ, macht sie sichtbar. Epheser Kapitel 4 bis zum Ende beschäftigt sich damit. In Kapitel 4, Vers 1 lesen wir, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und dann fährt er in Kapiteln 4, 5 und 6 damit fort, euch zu erläutern, wie ihr wandeln sollt. Und das erfordert eine gewisse Aggression, das erfordert Weisheit, das erfordert Gehorsam, das erfordert Beharrlichkeit, es erfordert Treue, das erfordert Heiligkeit und Reinheit. Das erkennt an, dass wir in einem Krieg stehen und dass wir einen Krieg führen. Das christliche Leben ist alles andere als passiv. Ja, sicherlich ist Gott unsere Stärke und auch wir sagen mit Josaphat, Gottes Sache ist der Kampf und wir müssen uns auch dafür hüten, uns auf unsere eigene Kraft zu verlassen. Aber obwohl die Kraft von Gott kommt und der Kampf die Sache Gottes ist, werden wir zu Gehorsam aufgefordert. Zwar zu einem Engagement, zu Eifer, zu Selbstdisziplin, um siegreich zu sein. Der Apostel Paulus, der hat das ganz gewiss verstanden. Er wusste, wie schwer es war, ein Christ zu sein. Man konnte ihn zu keiner Zeit anschuldigen, sich zahm oder kampflos zu ergeben. Er war ein Krieger, sein Leben war geprägt von Dingen wie Ausdauer, Trübsal, Not, Bedrängnis, Schläge, Inhaftierung, Tumulte, schwere Arbeit, Schlaflosigkeit, Hunger. Und er sagt zu den Kolossern, er setzt sich dafür ein. Da heißt es, ihn zu verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Das ist eine perfekte Parallele. Wir sehen beides. Seine Macht, die in mir wirkt, und mein uneingeschränktes Engagement. Ihr seid von Gott abhängig und gebt alles was ihr habt. Es ist ein Krieg. Nun, diese spezielle falsche Auffassung, dass wir uns zurücklehnen können, ist mittlerweile, dem Herrn sei Dank, diese Bewegung ist verblasst. Hin und wieder sehen wir das auf eine andere Art und Weise verpackt. Aber als ich jünger war, war dies in einigen Kreisen ein gültiges Muster für geistliches Leben. Das ist wirklich so. Ich kam immer hin und wusste gar nicht, was die Leute damit meinten. Ja, ihr müsst einfach euch nur zurücklehnen, dem Herrn überlassen, alles überlassen. Und die Leute haben gar nichts gemacht. Und das habe ich damals angetroffen und es ist weitgehend verblasst. In Epheser Kapitel 6 wollen wir uns nun der Diskussion von Paulus zuwenden, wie man sich am besten für diese Art von Aggression, für den Kampf, für die Anstrengungen rüstet. Und ihr werdet feststellen, dass er ab Vers 14 6 Teile der Waffenrüstung erwähnt. Die ersten 3 werden im Deutschen durch ein Zustandspassiv beschrieben. Unsere Lenden umgürtet, angetan mit dem Brustpanzer, die Füße gestiefelt. Und das basiert auf der Annahme, dass es sich hierbei um dauerhafte Dinge, einen dauerhaften Zustand handelt. Ihr tragt euren Gürtel, ihr tragt diesen Brustpanzer und ihr tragt eure Schuhe. Und selbst wenn ihr momentan nicht kämpft, so legt ihr diese 3 Dinge nicht ab. Ihr behaltet diese an, weil ihr euch zu jeder Zeit durch eure Bereitschaft auszeichnen müsst. Aber zusätzlich dazu, obendrein, steht jetzt in Vers 16 vor allem aber, hier verändert sich das Verb, sich zu ergreift, ein Imperativ, ergreift den Schild des Glaubens und in Vers 17 nehmt auch den Helm des Heils und impliziert nehmt auch das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Zu jeder Zeit also Engagement, zu jeder Zeit Heiligkeit, zu jeder Zeit Zuversicht in die Gegenwart und Macht Gottes. Ja, das ist es, was die ersten 3 bedeuten und wie wir es bereits auch schon wissen und wir behandelt haben. Wir leben also mit unserem Bekenntnis zum Sieg, zurren gewissermaßen die losen Enden unseres Lebens zusammen, fest, wie durch den Gürtel der Wahrheit und diese zeigt unsere Wahrhaftigkeit an. Wir leben in Reinheit und auch in Heiligung und Gottesfürchtigkeit und Heiligkeit, angetan mit dem Brustpanzer dieser Gerechtigkeit, dieser gelebten Gerechtigkeit. Wir leben unsere Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das heißt, wir sind zuversichtlich, dass Gott auf unserer Seite ist. Wir können standhaft sein, weil er auf unserer Seite ist. Und wir leben in diesem ständigen Zustand der Bereitschaft. Engagement, Heiligkeit und Zuversicht. Wenn die Schlacht beginnt, nehmen wir den Schild des Glaubens auf, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Nun, letztes Mal haben wir über die Stiefel des Evangeliums des Friedens gesprochen und über den Schild des Glaubens. Und wir könnten sicherlich eine Menge dazu noch hinzufügen, aber ich glaube, ich habe letztes Mal genug gesagt, um euch zu verdeutlichen, worum es geht. Ich möchte noch ein paar Worte dazu verlieren. Über den Schild des Glaubens möchte ich etwas sagen. Und damit haben wir am letzten Sonntag aufgehört. Wenn wir sagen, dass der Schild des Glaubens das Mittel ist, womit wir alle brennende Pfeile des Bösen löschen können, bedeutet das, es ist der Schild des Glaubens, der uns vor verheerenden Versuchungen schützt. Die Pfeile des Satans, natürlich keine tatsächlichen Pfeile, diese brennenden Pfeile, die ihr löscht, bringt ihr durch euren Glauben zum Erlöschen. Euer Schutz ist also der Glaube. Und was meinen wir damit? Wir trauen auf den Herrn. Es ist Glaube, der die Welt überwindet. Es ist Glaube, der Satan überwindet. Und Satan arbeitet, wie wir wissen, durch dieses System der Welt. Wenn ihr euch also Versuchungen widersetzen wollt, müsst ihr Gott glauben und nicht Satan. Und darauf läuft es letztlich hinaus, genau wie wir im Garten Eden dies herausgefunden haben. Entweder glaubt ihr Gott oder ihr glaubt Satan. Nun, Eva entschied sich dafür, Satan zu glauben. Sie fiel und sie erzählte es ihrem Mann und er entschied sich genauso dafür, Satan zu gehorchen und zu glauben. Und damit fiel die gesamte Menschheit in Sünde. Wenn ihr sündigt, glaubt ihr Satan. Ihr habt dann seine Lüge darüber geglaubt, was euch Erfüllung bringt, was euch Befriedigung verschafft, was euch wahre Freude bringt. Wenn ihr die Sünde verleugnet und dem Pfad der Heiligkeit folgt, dann glaubt ihr Gott. Ja? Ihr sagt, ich glaube, dass Befriedigung, Erfüllung, dass der Segen, Freude und all das durch Gehorsam Gott gegenüber zu finden ist. Das heißt, es ist euer Vertrauen in Gott, das euch davor schützt, der Versuchung nachzugeben. Und dieses Vertrauen in Gott lässt die Pfeile Satans jedes Mal erlöschen. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ihr sagt, ich hebe den Schild des Glaubens, werden diese Pfeile erlöscht. Jedes Mal, wenn ihr sündigt aber, glaubt mir, habt ihr der Lüge geglaubt oder die Lüge geglaubt. Ihr habt geglaubt, dass ihr wahren Frieden und wahre Freude und wahre Erfüllung, etwas Besseres, als ihr jetzt habt, in der Sünde finden könnt. Und das ist die Lüge. Und Satan ist ein Vater der Lüge. Wenn er seinen Mund aufmacht, kommt nur was raus? Nur Lüge. Es kommt nichts anderes aus ihm heraus. Und er verdreht das immer sehr geschickt. Manchmal hört sich das nach Wahrheit an, aber ein kleiner Twist dabei. Und dann ist es wieder eine Lüge. Wenn ihr die Versuchung zurückweist und dem Pfad der Heiligkeit folgt, habt ihr gesagt, ich glaube Gott. Ich glaube Gott. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm, dass bei ihm die Erfüllung, dass bei ihm der Segen zu finden ist. Und durch Gehorsam ihm gegenüber werden wir es auch finden. Und letztlich ist es so einfach. Und das bringt uns jetzt zum fünften Teil der Rüstung. Das wird auch eine ganze Weile dauern, das durchzuarbeiten. Hier eröffnet sich nämlich eine biblische Lehre für uns. Da heißt es in Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils. Den Helm des Heils. Nun, römische Soldaten trugen auch Helme. Sie wussten, dass Schläge auf die Brust tödlich sein konnten, weil ihre lebenswichtigen Organe dort sitzen. Deshalb trugen sie einen Brustpanzer, aber sie wussten ganz genau, dass auch ein Schlag auf den Kopf fatal sein könnte. Und deshalb schützten sie ihren Kopf mit einem Helm. Einige dieser Helme in der vergangenen Zeit waren aus Leder mit Metallstücken besetzt, die am Leder dann befestigt waren. Andere waren aus festen oder gegossenem Metall, so wie auch ihre Brustpanzer. Es gab also Helme aus Leder mit angeheftetem Metall, sowie solche, die aus geformten, gehämmerten oder gegossenem Metall bestanden. Der Zweck darin war einfach, den Kopf zu schützen. Wovor zu schützen? Nun, vor den breiten Schwertern, die geschwungen wurden. In den Schlachten zu jener Zeit gab es kleine Schwerter, die sogenannten Makaira, die vielleicht 30 Zentimeter oder kürzer waren. Und sie wurden in den Nahkampf eingesetzt, um jemanden einen tödlichen Schlag zu versetzen. Aber es gab auch die Rumfeier, ein gewaltiges, ein zweischneidiges, langes, zwischen 90 und 1,20 Meter langes Schwert. Der Griff wurde mit beiden Händen festgehalten und der Soldat hob das Schwert hoch über den Kopf, um auszuholen, und dann versuchte er, einen vernichtenden Schlag auf den Kopf seines Feindes herabzulassen. Wartet mal, um was zu tun, um den Schädel des Gegners zu spalten. Und ein Soldat musste sehr wachsam sein, weil ein derartiger Schlag, der an der richtigen Stelle des Kopfes traf, selbst mit Helm vernichtend und verheerend sein konnte. Also musste man sich davor in Acht nehmen. Und wenn man sich bewegte, wurde dieser tödliche Schlag abgelenkt und man konnte ihm auch, wenn man schnell war, ausweichen. Was unsere Waffenrüstung betrifft, so ist dieser Helm der Helm des Heils oder der Rettung. Und jemand könnte jetzt denken, das bedeutet, dass ihr nur dann in diesen Kampf ziehen wollt, wenn ihr gerettet seid. Leute, das ist nicht damit gemeint, denn wenn ihr nicht gerettet seid, dann habt ihr nicht mal eine Rüstung. Hier geht es nicht um unser Heil, unsere Erlösung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Es geht nicht darum. Wir reden nicht mal von unserem gegenwärtigen Heil. Um zu begreifen, worum es geht, müssen wir einmal 1. Thessalonicher Kapitel 5 aufschlagen. 1. Thessalonicher 5 und Vers 8. Und folgende: Wir aber, die wir dem Tag angehören, nicht der Nacht, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, der Hoffnung auf das Heil. Paulus sagt uns nicht, wir müssen Christen sein. Leute, wir sind bereits gläubig. Ihr hättet den Schild des Glaubens nicht, ihr hättet die Stiefel des Evangeliums des Friedens nicht, ihr hättet den Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht und ihr hättet den Gürtel der Wahrheit auch nicht. Worüber redet er hier? Er redet über den zukünftigen Aspekt des Heils. Und es gibt drei Aspekte des Heils. Einmal der vergangene Aspekt des Heils, den gegenwärtigen und den zukünftigen Aspekt des Heils. Und über diesen reden wir. Zu dem Zeitpunkt, als ihr zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen seid, wurdet ihr von der Strafe für die Sünde errettet. Das ist Vergangenheit. Das ist es, was geschah und was wir auch als die Lehre der Rechtfertigung kennen und wie wir sie nennen. Ihr wurdet von der Strafe für die Sünde gerettet. Jetzt befindet ihr euch in einer zweiten Phase der Errettung, der zweiten Phase des Heils und werdet ständig von der Macht der Sünde gerettet. In dem Sinne, dass die Sünde euch nicht mehr beherrscht. Und das ist die aktuelle Phase des Heils, die wir auch Heiligung nennen. Die erste Phase ist also die Rechtfertigung, die Errettung von der Strafe der Sünde. Und die zweite Phase ist die Heiligung, die Rettung von der beherrschenden Macht der Sünde. Aber es gibt eine dritte Phase des Heils. Und das ist die Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Jetzt ist die Sünde noch überall, aber in der Zukunft werden wir befreit von der Gegenwart der Sünde. Und dabei geht es um unsere Verherrlichung. Rechtfertigung ist das eine. Heiligung das zweite, Verherrlichung das dritte. Versteht ihr das? Rechtfertigung in der Vergangenheit, Heiligung in der Gegenwart und Verherrlichung in der Zukunft. Der Begriff Heil beinhaltet alle drei. Von dem Moment an, in dem ihr euch zu Christus bekehrt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr in den Himmel kommt, ist euer Heil sicher. Ihr seid errettet worden, ihr durchlauft weiterhin den Prozess der Errettung und ihr werdet die Errettung erleben. Ihr werdet sie erleben. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt, ihr habt diese Hoffnung auf eine künftige Erfüllung. Das betont den letzten Aspekt eurer Rettung. Und der Autor des Hebräerbriefes sagte uns, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Das ist ein Anker der Seele, diese Hoffnung. Was ich vorhin euch gegenüber erwähnte in Bezug auf die Aussage von Petrus, ist ein guter Ausgangspunkt, um das besser zu verstehen. 2. Petrus, Kapitel 1. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Er hat uns überaus große und kostbare Verheißungen eines zukünftigen, endgültigen Entkommens gegeben. In 1. Petrus drückt er es im 1. Kapitel wie folgt aus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Hört genau zu. Durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ihr wurdet errettet. Ihr durchlauft den Prozess der Errettung und ihr werdet gerettet werden. Wir alle haben diese überaus großen und kostbaren Verheißungen über künftige Herrlichkeit empfangen. In den Worten von Paulus an die Galater, Kapitel 5, Vers 5, lesen wir, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie die Schöpfung in Römer 8, im Prinzip, wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Und in Römer Kapitel 13 sagt Paulus, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Was könnte damit gemeint sein? Paulus, was meinst du damit? Dass die Errettung näher ist als zu dem Zeitpunkt, als wir gläubig wurden. Als ihr gläubig wurdet, habt ihr das Heil empfangen in dessen erster Phase. Und ihr empfangt derzeit das Heil in seiner zweiten Phase und ihr seid sogar näher an der Fülle eurer Errettung als zu dem Zeitpunkt, als ihr gläubig wurdet. Die letzte Phase. Wir sind daran näher, die Verherrlichung. Worüber reden wir also, wenn wir vom Helm sprechen? Zurück zum Text. Wir reden von der Zuversicht in ein vollkommenes, endgültiges Heil, wenn wir verherrlicht werden. Und wie ist das Bestandteil unserer Rüstung? Nun, ich bin überzeugt, wenn ihr glaubt, dass ihr euer Heil verlieren könnt, dass ihr denn schlecht für den Kampf gerüstet seid, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr gewinnen könnt, werdet ihr sehr wahrscheinlich versucht sein, euch in eine Art Mönch zu verwandeln, um dieser jeglicher Bedrohung zu entsagen oder zu entfliehen. Aber wir wissen schon, wie töricht das ist. Leute, wenn ihr nicht diese Zuversicht habt, dann hat es einen gewaltigen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied aus. Ihr könnt nicht verlieren. Das ist die Verheißung der Schrift. 2. Korinther 2 verheißt euch den Sieg. Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren. Wenn ihr irgendeiner fehlgeleiteten Theologie unterlegt, die besagt, dass ihr bei dem geringsten Fehltritt euer Heil verliert, dann seid ihr nicht für den geistlichen Kampf gerüstet. Ihr seid nicht gerüstet, um in das Feuer zu greifen und Äste vor dem Verbrennen zu retten. Ihr seid nicht gerüstet, um in die Nähe des Feindes zu kommen, weil ihr letztlich durch Furcht angetrieben werdet. Ihr seid bedroht. Ihr habt nicht das Herz eines Siegers, der Triumph kennt und sich seines Sieges absolut sicher ist. Und das müssen wir hier erkennen. Es ist das gute Wort des Helms, der Helm, der euch vor einem tödlichen Schlag schützt. Alle Schläge, die quasi versuchen, euren Kopf einzuschlagen, das heißt, euer Heil auszulöschen, werden durch die Wahrheit abgelenkt und diese wiederum ist eine Zuversicht, dass euch nichts, absolut nichts von der Liebe Gottes in Christus trennen kann. Lieben, ich glaube nicht, dass ich ein Diener Gottes sein könnte, wenn ich mir gleichzeitig immer Sorgen machen würde, dass ich bei einem falschen Schritt mein Heil verlieren könnte. Ich glaube schon gar nicht, dass ich mich den Problemen in der Welt stellen könnte, wenn ich in Todesangst leben würde, dass jedes Mal, wenn ich mich in solch eine Lage begebe, Satan Einzug in mein Leben, meine Hoffnung oder meine Familie halten könnte und überall verheerenden Schaden anrichten könnte und ich am Ende in der Hölle landen könnte. Das würde ich nicht machen. Ich würde kein Diener Gottes sein können. Aber viele, viele Menschen glauben das. Aber ihr könnt euch an der Schlacht beteiligen. Ihr könnt mitkämpfen, voller Zuversicht, dass ihr keine Niederlage erleiden werdet. Sicherlich werden wir einige, wir haben darüber gesprochen, mal eine Schlacht verlieren, aber den endgültigen Sieg haben wir. Wir kämpfen, wo der Sieg herkommt. Ihr habt die Verheißung des ewigen Himmels. Wir haben die Verheißung, den ewigen Himmel eines Tages für uns in Anspruch nehmen zu können, beziehungsweise dorthin zu kommen. Wir haben uns gerade erst in einer vergangenen Bibelstunde über die Lehre der ewigen Sicherheit, der Heilsgewissheit beschäftigt. Ich habe auch vor kurzem, das heißt, es ist schon ein paar Monate her, eine Predigt darüber gepredigt und ich werde also nicht alle Details wiederholen, aber ich sage euch eines. Wenn ihr diese Art von verheißender Unbesiegbarkeit habt, verändert das eure Haltung zum Kampf. Das verändert unsere Haltung zum Kampf. Menschen, die dem Ende mit Zuversicht entgegenblicken, Zuversicht in den Sieg haben, Zuversicht in die Sicherheit gebende Kraft, Christi, Zuversicht in seine Verheißung und wir werden uns auch in einem Moment ein bisschen eingehen, damit diesen Verheißungen befassen. Solche Menschen gehen Dinge mit einer ganz anderen Haltung an. Sie opfern ihr ganzes Leben ohne Furcht. Ohne Furcht. Wisst ihr, jemand, der irgendwann einmal dachte, er könnte sein Heil verlieren, würde vielleicht ein wenig weltliches Vergnügen mit einstreuen wollen, damit er nicht zu viele Opfer bringen muss. Ja, wenn er trotz all dem in der Hölle landet, dann sagt er sich, ach, weißt du, ich muss auf so viele Sachen verzichten. Ich lande ja vielleicht sowieso in der Hölle. Wir dürfen keinerlei Zweifel über unser ewiges Heil haben. Wir müssen so zuversichtlich und gewiss sein, dass wir dorthin gehen werden, dass wir alles in dem Leben opfern würden, um das Reich zu fördern, entgegen jeglicher Opposition, triumphierend und ohne Furcht. Wir brauchen unterwegs keine Dinge aus dieser Welt zu ergreifen, weil uns in der Herrlichkeit so viel erwartet. Leute, wir brauchen nicht denken, oh, lass uns das noch in unserem Leben mitnehmen. Wir brauchen noch dies und jenes. Es erwartet uns so viel in der Herrlichkeit. Das alles hat Auswirkungen auf unsere Einstellung. Ich denke, es wirkt sich darauf aus, wie wir arbeiten. Entmutigt ihr Menschen dagegen, die den Teufel für mächtiger als Gott halten, Menschen, die meinen, der Teufel könne alles verderben, alles verhunzen, und Menschen, die fürchten, sie könnten ihr Heil verlieren, haben einfach nicht die erforderliche Zuversicht und Leidenschaft für den Kampf. In Lukas 18, Vers 1 sagte Jesus, es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Wir sollen ausharren, in der beständigen Hoffnung auf die Herrlichkeit leben, niemals nachlässig werden, niemals aufgeben, niemals müde werden, in dem Bewusstsein, dass der Sieg am Ende unser sein wird. Und wir verstehen, was Petrus meinte, als er zurück in 1. Petrus 2, 15 sagte, denn das ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Gutes tun im Angesicht unverständiger Menschen mag sie zum Schweigen bringen, aber sehr wahrscheinlich wird es sie auch fürchterlich aufregen. Ja? Wir werden Menschen nicht nur zum Schweigen bringen, sondern sie werden sich auch fürchterlich aufregen darüber. Und deshalb erinnert uns Petrus, dass wir unter Umständen auch leiden werden, wenn wir im Angesicht unverständiger Menschen Gutes tun. Wir könnten leiden. Und 1. Petrus, Kapitel 3, 17, sagt er dann, denn es ist besser, dass wir, wenn ihr die Unverständigkeit böser Menschen in die Flucht schlagt, für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Das ehrt sogar Gott. Kapitel 4, Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Als Paulus in 1. Timotheus, Kapitel 1, an Timotheus schrieb, sprach er darüber, dass es Menschen gibt, die sich des Gesetzes bedienen, aber das Gesetz sei nicht für die Gerechten, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, Unheilige und Gemeine, jene, die Vater und Mutter missbrauchen, für Menschen, die Menschen töten, unzüchtige Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und was sonst der gesunden Lehre widerspräche. So lebt die Welt und so handelt die Welt. Das Gesetz Gottes kommt zu uns nicht auf die gleiche Weise wie zu ihnen. Leute, es kommt zu ihnen, um ihnen tödliche Wunden beizufügen und sie zum Kreuz zu führen. Aber für uns, Leute, für uns ist das Gesetz Leben, Freude, Segen und Hoffnung, oder? Ist es nicht so? Letztes Mal haben wir kurz darüber gesprochen, dass wir, wie in 2. Timotheus 2 beschrieben wird, wie Soldaten bereit sind, Widrigkeiten zu erdulden, als gute Streiter Jesu, uns nicht aktiv in die Geschäfte des Alltags zu verstricken, sondern stattdessen dem zu gefallen, der uns als Soldat berufen hat, unserem Oberbefehlshaber. Wir müssen nicht versuchen, etwas aus dieser Welt herauszuholen und sagen, wir müssen alles mitnehmen. Leute, wir können auf das warten, was für uns bestimmt ist, weil es uns garantiert ist. Daran zweifeln wir nicht, oder? Die Botschaft lautet, haltet durch. Setzt euch irgendwann einmal hin und lest Kapitel 2 und 3 der Offenbarung. In diesen beiden Kapiteln lest ihr über die historischen Gemeinden in Kleinasien. In jedem dieser Briefe, die der Herr an die Gemeinden schrieben ließ, die durch Sünde und Verfolgung angeschlagen waren, ist seine Botschaft immer dieselbe. Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vertraut dem Wort Gottes, vertraut Gott und dem, der überwindet, heißt es dort, Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Tolle Verheißung. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit eisernem Staat weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wunderbare Verheißung. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Obwohl sie das in den Städten taten, wenn ihr dort nicht erwünscht wart, wurden die Namen ausgelöscht. Er sagt, ich werde das nicht tun. Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wow, ist das nicht wunderbar? Diese Verheißung an die Gemeinden, die durch Sünde und Verfolgung angeschlagen waren, waren Gottes Art der Ermutigung. Und zu sagen, haltet durch, seid treu bis zum Ende und glaubt mir, ihr werdet auf ewig belohnt werden. Ich bin überzeugt, wenn ihr versteht, wie großartig euer Heil ist, wenn ihr versteht, wie dauerhaft euer Heil ist, wenn ihr die Ewigkeit eures Heils versteht, wenn ihr die Liebe eures Erlösers versteht, dann gibt euch das einen festen Anker inmitten der Schlacht. Ihr leidet keine Niederlage, bevor ihr den Feind überhaupt in einen Kampf verwickelt habt. Aber wenn ihr daran zweifelt, habt ihr ernsthafte Probleme. Dann werdet ihr so damit beschäftigt sein, gegen eure eigenen Gefühle anzukämpfen, dass ihr euch kaum an den wahren Kampf beteiligen könnt. Aber wenn ihr das Ende kennt, wie es hier heißt, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Und das gesamte Neue Testament steckt voll solcher Verheißung. Ist es nicht so? Es redet über Belohnung, Belohnung und nochmal Belohnung. Eine Krone des Lebens, eine Krone der Freude, eine Krone der Gerechtigkeit. Und all das veranlasste den Apostel Paulus dazu, inmitten all seines Leidens, das nie nachließ, sagen zu können, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. 2. Korinther 4. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Wir stecken es alles weg, weil wir wissen, was uns erwartet. Und dann fasst er zusammen, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sagt er. Warum? Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, ja, ihr wisst, was wir meinen, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Lass es ruhig kommen, sagt er. Lass es ruhig kommen. Mein Blick ist auf das gerichtet, was ewig ist. Die Botschaft lautet sogar, dass alles, was wir in diesem Leben erleiden, die Ursache für eure Belohnung im nächsten Leben sein wird. Das Leiden ist also ein Vorteil. Ihr tragt es jetzt und werdet später dafür belohnt. Nun, zugegebenermaßen ist Satan unermüdlich und macht nie eine Pause. Aber wir schuften und arbeiten und kämpfen für das Reich und gegen die Sünde, weil wir wissen, dass wir am Ende triumphieren werden in der Kraft seiner Stärke. Und der Helm des Heils ist diese absolute Zuversicht in die errettende, bewahrende Macht von Gottes souveräner Gnade. Und ich möchte euch nur ein paar Ausschnitte zeigen, um euer Verständnis diesbezüglich zu festigen. Zwei dieser Abschnitte finden sich im Johannesevangelium Kapitel 6. Eine geliebte und bekannte Textstelle aus der Schrift, die außerdem überaus wichtig ist. Johannes 6, Vers 37. Heißt es, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das aber ist der letzte Wille dessen, der mich gesandt hat. Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Leute, das ist eine große Verheißung. Der Vater hat uns dem Sohn, das heißt an den Sohn gegeben. Und der Sohn nimmt uns an. Und der Sohn bewahrt uns. Der Sohn erweckt uns auf. Er wird uns erwecken. Und das ist meiner Meinung nach eine der größten und trostreichsten Lehren in der gesamten Heiligen Schrift. Wir haben eine Berufung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Wir haben ein Erbe, das nicht befleckt werden kann. Wir haben ein Fundament, das unerschütterlich ist. Wir haben ein Siegel, das nicht zerbrochen werden kann. Ein Leben, das nicht verenden kann. Und dann Johannes 10. Johannes 10, Vers 27, lesen wir, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wenn das keine Sicherheit ist. Es gibt einige andere Fäden in diesem göttlichen Seil, das uns mit Gott verbindet. Wir sind die Schafe Christi. Hört einmal genau zu. Wir sind die Schafe Christi und es ist seine Pflicht. Es ist seine Pflicht als der göttliche Hirte für unser Wohlergehen zu sorgen und uns zu schützen. Und anzudeuten, dass irgendeines der Schafe Christi verloren gehen könnte, bedeutet eine Lästerung des obersten Hirten. Es kommt einer Lästerung Jesu gleich. Darüber hinaus folgen gemäß diesem Abschnitt diejenigen, die Schafe Christi sind, auch Christus. Und sie hören nicht auf Fremde. Sie hören seine Stimme. Und den Schafen, die zu Christus gehören und ihm nachfolgen, wird ewiges Leben gegeben. In diesem Zusammenhang von einem Ende zu sprechen, ist ein Widerspruch. Wie könnte irgendetwas Ewiges enden? Weiterhin, ihnen wird das ewige Leben verliehen. Hier heißt es, ich gebe ihnen ewiges Leben. Es wird uns verliehen. Vers 28. Sie haben es nicht selbst erfunden. Wir haben das nicht selbst erfunden. Wir haben es nicht selbst verdient. Und wir haben es nicht selbst erarbeitet. Demzufolge können sie auch nichts tun, um es einzubüßen. Wir können nichts tun, um dieses ewige Leben einzubüßen. Darüber hinaus werden sie in Ewigkeit, heißt es hier, nicht verloren gehen. Und das ist die negative Seite oder Ausdrucksweise für ich gebe ihnen ewiges Leben. Ja? Sie werden nicht verloren gehen. Das ist offensichtlich. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wenn eine einzige Person, die wirklich ein Schaf Christi ist, zur Hölle geht, ist Christus ein Lügner. Weil hier steht es ausdrücklich. Außerdem kann niemand sie der Hand des Hirten entreißen, nicht einmal der Teufel. Und Christus und Gott, haben wir gelesen, halten gemeinsam an ihren Schafen fest. Schlagt einmal Römer 8 auf. Und ihr kennt diese Stelle in Römer 8. Ihr findet einen Grund, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8, Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nein. Vers 37 sagt er, aber in dem allen, und da bezieht er sich jetzt auf diese Sachen, in diesem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden nicht aufgrund unseres eigenen Verdienstes. Wir überwinden durch den, der uns souverän geliebt hat. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oder es mit den Worten des Paulus in Philipper 1, Vers 6 auszudrücken, der, welcher ein gutes Werk in euch begonnen hat, wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Leute, Gott ist anders als wir. Gott vollendet, was er begonnen hat. Er bringt es zum Ende. Oder in den Worten von Paulus an die Epheser, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig worden, hört genau zu, was sind wir? Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott hat uns versiegelt. Und das ist die Verheißung der Schrift. Was für eine wunderbare Verheißung. Wendet euch einen Moment diesem kleinen Buch Judas zu, diesem kurzen Brief von Judas. Der erste und der letzte Vers, Vers 1 und Vers 25, fassen das zusammen. Judas, buchstäblich hier, Sklave Doulos, ein Sklave Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus. Wie lautet das nächste Wort? Bewahrt sind für Jesus Christus bewahrt sind. Beobachten, aufpassen, behalten, bewahren und schützen bedeutet dieses Wort. Die Betonung des Wortes ist die wachsame Fürsorge, eine Wache, die niemals nachlässt. Und das Passiv deutet darauf hin, dass Christus in Wirklichkeit der Handelnde ist. Deshalb ist durch bzw. in die beste Übersetzung hier. Im Griechischen wird das Wort im Dativ wiedergegeben. Christus lässt in seiner Fürsorge nie nach. Er hält uns immer gleichmäßig fest. Es ist nicht so, dass er mal sagt, der ist mir verloren gegangen, den hole ich mir erst wieder. Er hält immer gleichmäßig uns fest. Er und der Vater halten uns quasi in ihrem göttlichen und allmächtigen Handeln. Und eine Verwendung des Verbs tereo in vergangenen Zeiten war Ausdruck einer Garantie. Wenn eine Garantie gegeben wurde, verwendete man dieses Wort dafür. Man könnte also folgendermaßen lesen, garantiert durch Jesus Christus. Unser künftiges Heil ist sicher. Tereo steht im Perfekt und das bedeutet, es ist eine Handlung aus der Vergangenheit, die dauerhafte Folgen hat bis in das Jetzt und Hier. Jeder Christ wurde also dauerhaft in die Obhut Jesu gestellt. Und dieser Jesus Christus, unser Hirte, lässt nie los. Übrigens, darum geht es in dem gesamten Brief des Judas. Um das Überleben in den Tagen des Abfalls vom Glauben. Schwere Zeiten, die schwierigsten aller Zeiten werden hier angesprochen in diesem Brief. Und wir werden mit dem größtmöglichsten Maß an Satans Einfluss konfrontiert, den die Welt hier je gesehen hat, weil wir stehen unter einem Einfluss, der so groß ist, dass es nie jemand zuvor erlebt hat, weil er kumulativ ist. Und dennoch werden wir bewahrt, wir werden geschützt, wir sind sicher. Das erinnert mich auch an Johannes 17, wo Jesus zum Vater betet, Vater, bewahre sie. Erinnert ihr euch daran? Johannes 17, Vater, bewahre sie, und der Vater erhört das Gebet und Judas schließt folgendermaßen ab. Kennt diese Verse zu gut, das sind eine meiner Lieblingsverse mit der Doxologie hier. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Nun, das ist ein großartiger Lobpreis auf Gott. Aber warum finden wir diesen Lobpreis an dieser Stelle? Warum finden wir ihn dort? Warum endet dieses kurze Buch mit so einem Lobpreis? Der Grund dafür findet sich in Vers 24 und diesen Vers lese ich immer mit. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, diesem Gott, diesem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Zwischen diesen beiden großartigen Aussagen über unseren Schutz und unsere Bewahrung liegt die Realität, dass die Welt voller, sehr gefährlicher Menschen steckt. In Vers 4 geht es um Menschen, die in die Gemeinde kommen und die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Weiterhin geht es um falsche Lehrer, die befleckt sind, die die Herrschaft verachten und Mächte lästern. Vers 8. Vers 10 wird von diesen Menschen gesprochen wie von unvernünftigen Tieren, die den Weg Kains gegangen sind, sich den Betrug Bilians hingegeben haben und durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten sind. Wie sind sie? Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, die sich nur um sich selbst kümmern. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, Bäume im Spätherbst, ohne Früchte, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist, und so weiter und so weiter. Sehr gefährlich. Und sie sind überall um euch herum und sogar unter euch. Vers 16 sagt, sie wandeln nach ihren Lüsten, ihr Mund redet übertriebene Worte, sie schmeicheln anderen Menschen aus Eigennutz ins Angesicht. Sie verursachen Trennungen. Vers 19 sind natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Wir sind also umgeben von dieser Art von Gefahr und all das reflektiert die Finsternis des geistlichen Reichs, die uns angreift, gegen die wir kämpfen. Es wäre eine bedrohliche, schreckliche Schlacht, wenn wir nicht die Zuversicht in die Gewissheit unseres Heils hätten. Es wäre schrecklich, ja, es wäre absolut schrecklich. Kein Wunder, dass Judas am Ende Gott dafür preist, dass er uns bewahrt. Er wird uns unsträflich präsentieren. In den Worten des bekannten Psalm 23, unser guter Hirte wird uns einen Tisch bereiten. Das ist das Bild des Himmels. Wir sind im Kampf. Also vor Zweifeln, Entmutigung, Grauen und der Furcht geschützt, dass wir im geistlichen Kampf überwältigt werden und unser Heil einbüßen könnten. Geschützt durch die Hoffnung auf dieses Heil. Diese Erlösung, die Christus uns verliehen hat. Hebräer 6 sagt, dass wir zwei unabänderliche Dinge haben. Die Verheißung und die Bürgschaft Christi, die uns als fester Anker unserer ewigen Hoffnung dienen. Und so können wir uns ohne Furcht an diesem großen Kampf beteiligen. Der Gürtel ist Engagement. Der Brustpanzer die Reinheit und Heiligkeit, die Stiefel Zuversicht in die Gegenwart und Macht desjenigen, mit dem wir Frieden geschlossen haben, der Schild Vertrauen in Gott und der Helm ist Sicherheit, Gewissheit, die Hoffnung auf Sieg und Triumph. Wir sehen, wir haben noch ein weiteres Element und eine zweite Botschaft, in der wir alles mit der Bedeutung des Gebets zum Abschluss bringen. So wie auch Paulus diesen Abschnitt beendet. Und nächstes Mal werden wir uns mit dem Schwert des Geistes beschäftigen. Lass uns doch zusammen beten.